dem Gründer des überkonfessionellen Gebetshaus Rainer Haider, wurde einmal eine Frage gestellt. Mensch Rainer, warum kniest denn du so viel beim Beten? Die Antwort von Rainer Haider war, warum kniest denn du so wenig beim Beten? Und auch dieser Rainer Haider stellte eine Frage am Ende von seiner Predigt, und zwar die Frage war an die Gemeinde, wie könnte der folgende Satz enden? Gott ist Punkt, Punkt, Punkt. Was meinten ihr? Bitte?
Bei euch.
Groß, ihr müsst lauter reden, weil mir hat sich alles auf die Ohren gelegt.
Liebe,
wunderbar. Was haben wir noch im Angebot?
Treu.
Mein Wort ist immer noch nicht dabei.
König.
Na?
Trost.
Alles nicht dabei. Er hat ein Wort.
Allmächtig.
Da kommen wir der Sache schon fast ein bisschen näher, aber es ist immer noch nicht dabei.
Barmherzig,
alles diese wohltuenden Eigenschaften, ne, die wir an Gott so schätzen. Ne? Treu, Liebe, barmherzig, gnädig. Und da können wir aufführen. Aber das Wort ist noch nicht dabei.
Freude.
Haben wir auch schönes Wort, ne?
Der weiß Herr und das Feuer und ein Hammer, der Felsen.
Ihr kommt trotzdem nicht drauf. Wisst ihr, was er gesagt hat? Gott ist, jetzt haltet euch fest, furchterregend. Gott ist furchterregend. Furcht ist ein schlimmes Wort. Ne? Furcht hat was mit Angst zu tun. Ne? Angst haben, fürchten. Ne? Ich rede jetzt nicht von dieser Angst, die ich hatte als kleiner Sohnemann, wenn ich weiß, wenn der Vater nach Hause kommt. Ne? Und je näher das auf 3:15 ging, desto flauer war es am Morgen. Ne? Bis da der Trabi in Hof hintergeholt ist, hat man gewusst, jetzt gibt es keinen drinnen mehr. Diese Furcht meine ich nicht. Gott ist zum Fürchten, bedeutet, Gott ist nicht der Kumpel. Heutzutage wird zu Gott ein bisschen als Kumpel hingestellt. Gott ist der Kumpel von nebenan. Gott ist der Vater, den man irgendwie mit lustigen Worten oder mit einer langen Rede überzeugen kann. Gott ist ein bisschen so der Mann von nebenan. Alles glaubt an einen denselben Gott und alles so ein bisschen niedlich. Ne? Gott ist zu fürchten, das wird heutzutage auch nicht mal gepredigt groß. Weil Furcht ist heutzutage gar nicht gut. Furcht wird schnell mit schlimmen Dingen assoziiert. Aber in der Bibel steht, Psalm 25, Vers 12, wer ist nun der Mann, der den Herrn fürchtet? Ihn wird er unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Wer ist nun der Mann oder die Frau, die dem Herrn fürchtet? Fürchtet ihr den Herrn? Seid mal ehrlich, hör mal in dich rein. Fürchtest du den Herrn? Ich habe mal zwei Bilder, die ich mal zusammengegriffen habe, von Fürchten. Wir hatten früher in der Firma einen älteren Produktionsleiter und das war noch so ein richtiger, autoritärer, strenger Produktionsleiter. Und wenn der in seinem Büro nicht war und du musstest dort rein zu seiner Sekretärin, auch wenn der nicht da drinnen saß, hattest du ein ungutes Gefühl in diesem Büro. War immer ungut. Kommt er zu dir rein, kommt er irgendwo geschossen und du stehst dann dort. Du hattest immer ein bisschen Ehrfurcht in diesem Büro. Und es war auch nie der Fall, dass in dem Büro, wenn er Urlaub hatte oder nicht da war, sich jemand auf seinen Platz gesetzt hätte. Das hätte sich nie jemand getraut. Jetzt haben wir seit einigen Jahren einen neuen Produktionsleiter. Nicht, dass der Mann nicht zu fürchten ist, aber das ist nicht so wie der Vorgänger. Jetzt gehst du da rein, das interessiert dich eigentlich gar nicht mehr, redest mit der Sekretärin, der ist zwar da, aber der ist nicht so wie früher. Und das habe ich schon oft beobachtet, immer mehr sitzen sich Leute bei ihm auf dem Platz, wenn er nicht da ist. Das hätte sich früher nie einer getraut. Also diese Ehrfurcht, wusstest nie, wann er kommt. Damals war ich noch Schichtmeister, da musste ich Schichten machen. Und das Schlimmste war, wenn du zur Nachtschicht kamst, in sein Büro brannte noch Licht. Und noch schlimmer war, er saß nicht drin. Du wusstest nie, wo ist er? Furcht. Ein zweites Bild, was ich habe. Mein Opa hatte einen Bauernhof. Und der hat dann immer zu DDR-Zeiten so richtig große Ochsenfett gemacht. Das waren Kravenzmänner, ne? Schulterhöhe und die hingen nebeneinander im Stall. Und da haben die manchmal, da waren so dicke Bretter zwischen, da haben die sich dort mit den Hörnern dort rangekracht. Da war Urkräfte waren da. Und wenn die dann zum Schlachten gingen, war für uns Kinder mal da. Da kam ein großer LKW bis an die Stalltür ran und dann haben sie die Viecher losgemacht und raus. Wisst ihr, was wir als Jungs gemacht haben? Wir sind dann in diese leeren Boxen rein. Das war immer ein ungutes Gefühl. Oh, geguckt, nicht, dass das Viech doch nochmal vom LKW runterkommt. War immer, hier war ein Ort, da wärst du tot gewesen. Das war ein Ort, da waren Kräfte, da war Aggressivität. Und wir standen als kleine Gusten da drinnen. Man hat so das Frösteln, ne? Das ist, oh, da standen die gerade, ne? Dieses Ehrfurcht. Haben wir das noch vor Gott irgendwo Ehrfurcht? Ich habe jetzt einen Bericht gelesen, dass Polizisten, Feuerwehrleute, sogar Sanitäter sich darüber beschweren, dass sie keinen Respekt von der Bevölkerung mehr bekommen. Dass Polizisten angegriffen werden, dass selbst Feuerwehrleute und Sanitäter angegriffen werden, weil einfach der Respekt in unserer Gesellschaft verloren gegangen ist. Respekt vor Gott, wenn wir nicht mal Respekt vor sichtbaren Dingen haben. Und hier ist jetzt mein Bibelvers oder meine Bibelstelle, die ich mit euch lesen möchte. Die steht in Jesaja 6, Vers 1 bis 5. Und hier geht es auch um Fürchten, im wahrsten Sinne des Wortes. Jesaja 6, Vers 1 bis 5. Es war in dem Jahr, als König Usia starb. Da sah ich den Herrn auf einen hohen, gewaltigen Thron sitzen. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Er war umgeben von mächtigen Engeln. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckte sie ihr Gesicht, mit 2 ihren Leib und 2 brauchten sie zu fliegen. Sie riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Ihre Stimmen ließen die Fundamente des Tempels erbeben und das ganze Heiligtum war voller Rauch. Entsetzt rief ich: Ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Und nun habe ich den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König. Ist das ein Text? Ist das ein Text? Jesaja sieht den Herrn. Er sieht dort eine Größe und Macht, dass es unbeschreiblich ist. Wir haben eine Beschreibung von einem gewaltigen, in manchen Übersetzungen steht, hoch erhabenen Thron. Einen Thron, der über allen Dingen steht. Und dann steht geschrieben, das Gewand Gottes füllt den ganzen Tempel aus. Dort gibt es keine Stelle in diesem Tempel, die Gott nicht ausfüllt. Dort gibt es keine Stelle, die offen ist. Gottes Gegenwart, seine Gewalt erfüllt den ganzen Tempel. Und jetzt wird sogar noch eins draufgesetzt. Engel, gewaltige Engel mit 6 Flügeln, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe irgendwo versucht, so ein Bild mir, aber ich habe das nicht geschafft, mit 6 Flügeln. Mit 2 Flügeln bedecken sie ihre Gesichter, mit 2 Flügeln ihren Leib und mit 2 Flügeln fliegen sie. Und dann rufen die: Heilig, heilig ist der Herr. Das ist nicht ein Quäken oder ein leises Säuseln, sondern es ist so ein gewaltiges Rufen, dass dieser ganze Tempel erschüttert wird. Stellt euch das mal vor, was da für eine Gewalt ist, was da für eine Majestät auf dem Thron sitzt. Wir gehen manchmal schnell mit Gott um, ja, und hadern auch manchmal schnell mit Gott. Mensch Gott, wie kannst du das zulassen? Mensch, mir geht's zu dreckig. Mensch, und geht ganz schnell, redet man so mit Gott. Oder ist man so der Zwiesprache? Ich glaube, wenn wir Gott sehen würden, von Angesicht zu Angesicht, da würden wir nicht mehr reden. Und das ganz erschreckend ist bei diesem Text, was erkennt Jesaja sofort? Ich bin des Todes. Ich bin des Todes. Das erkennt er sofort. Er sieht diese Gewalt, er sieht diese Anbetung und erkennt sofort, ich bin des Todes. Ich bin ein Sünder. Und ich gehöre zu einem Volk von Sündern. Die Heiligkeit Gottes, müsst ihr euch vorstellen, ist das Gegenteil von Sündhaftigkeit der Menschen. Die Heiligkeit Gottes ist, dort gibt es nichts Beflecktes. Dort gibt es nichts, was irgendwo auch nur entfernt ist, irgendwo an die Sünde erinnern kann. Und in Gottes Gegenwart kann ein Mensch der Sünde, was wir sind, nicht existieren. Ich bin des Todes. Übertrieben, oder? Die Bibel ist schon manchmal ein bisschen übertrieben. Das Alte Testament ist sowieso sehr hart. Alte Testament, eigentlich haben wir das Neue Testament, ne? Da steht jetzt alles ein bisschen weichgespülter. Hebräer 10, Vers 31. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Steht im Neuen Testament. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wie ist es gemeint? Wehe den Menschen, die unbekehrt, die ungläubig in die Hände Gottes fallen. Wehe den Menschen. Ist so. Es gibt keine Errettung für Menschen, die nicht ihr Leben an diesen Gott festgemacht haben. Und die werden in die Hände des lebendigen Gottes fallen. Furchtbar. Heutzutage hat sich so ein Bild eingenommen, so von Gott, so älterer Herr, ne? Ein bisschen Rauschebart, weißes Gewand, ne? Alles so ein bisschen verniedlicht. Aber was Gott ist eine Gewalt. Vor Gott muss alles auf die Knie. Sprüche 15, Vers 9. Gott verabscheut die Lebensweise der Menschen, die ihn missachten, aber er liebt den, der seine Gebote liebt. Gott verabscheut die Lebensweise der Menschen, die ihn nicht achten. Was ist denn das für ein Wort, verabscheut? Für unseren lieben Gott ein Wort verabscheut? Die Bibel ist knallhart. Dass unser Leben hier auf dieser Erde ist knallhart. Du musst dich entscheiden, für oder gegen. Es gibt keinen Mittelweg. Heutzutage gibt es ja immer irgendwo einen Mittelweg. Ne? Ich habe jetzt mal eine schöne Geschichte gelesen. Ein Rechtsanwalt lag auf dem Sterbebett und seine Frau dachte, ich tue dir mal einen Gefallen und gebe dir eine Bibel. Und was macht der Rechtsanwalt? Der sucht in der Bibel. Sucht. Und dann sagt er zu seiner Frau, ist denn hier nicht irgendwo ein Ausweg? Ein Hintertürchen? Gibt es denn nicht irgendwo? Versteht ihr? Es gibt kein Hintertürchen. Es gibt keinen Ausweg. Selbst für einen gewieftesten Rechtsanwalt nicht. Warum? Weil Gott einfach ganz klar redet, oder? Was sagt Jesus, wenn ihr entweder seid für mich oder ihr seid gegen mich? Was sagt Jesus noch? Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Das passt heute doch gar nicht mehr an die Verkündigung rein. Das passt nicht mehr an die Verkündigung. Dieser Jesus, dieser totalitäre Anspruch Jesus, ich bin der einzige Weg. Das will heute keiner mehr so groß gerne hören. Und auch von Sünde wird nicht mehr so gepredigt. Das sind alles kleine Sünderlein, es war immer so. Es war immer so in den Himmel rein, es war immer so. Musste ich jetzt mal denken, dass irgendjemand gestorben ist und dann von den Stars im Fernsehen und dann haben sie im Autoradio gesagt, wir hoffen, dass er jetzt von oben runterschaut. Ach, ihr lieben Menschen. Wir hoffen immer, dass irgendwelche alle runterschauen. Ne? Egal, was sie auf dieser Welt gemacht haben, die Menschen hoffen immer, dann wird er zu oben runterschauen. Jetzt wird der Himmel schöner sein, wo er oben ist. Was denken wir Menschen uns eigentlich? Was denken wir Christen uns manchmal eigentlich? Gott ist zu fürchten, Gott ist zu respektieren. Ich hörte jetzt einen Pastor bei uns predigen, der hat gesagt, den Satz, das habe ich jetzt bei mir hängen geblieben, Gott lässt immer weniger bei mir durchgehen. Dinge, wo ich selber manchmal drüber wegschaue, lässt Gott immer weniger bei mir durchgehen. Ist Gott so? Ich bin heilig, ihr sollt heilig sein. Was haben wir für ein Bild von heiligen Menschen? Auch ein bisschen verkitscht heutzutage, ne? So ein Heiligenschein um drüber, ne? Immer zu allen Jahren Amen sagen, gebückt laufen. Mensch, wacht auf, wir sollen heilig sein. Heilig heißt doch nicht, dass wir hier in Sack und Asche laufen. Heilig heißt, dass wir versuchen, unser Leben nach Gottes Geboten auszurichten. Nach Gottes Geboten zu leben. Erste Gebot, klipp und klar, ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der Herr, dein Gott. Drei Fakten. Ich bin. Was heißt ich bin? Heißt ich bin? Könnte sein, dass er lebt. Könnte sein, dass er da ist. Oder was heißt denn ich bin? Ich bin heißt, er ist da. Ich bin heißt, ich existiere. Mose könnte, kann ich mich lieber frei versetzen, denn warum musste mich denn Gott schicken zu diesem Volk? Ne, die werden, was soll ich sagen, wenn ich komme in Wegau? Ich komme aus dem Erzgebirge, was soll ich zu denen sagen in Wegau? Dann kann Gott sagen, hey, ich sag dir, ich bin, hat dich geschickt. Weiß man sofort, was Phase ist, ne? Ich bin der Gott eurer Väter. Der zweite Teil dieses Satzes ist wunderschön. Ich bin dein Gott. Ist das nicht herrlich? Ich bin dein Gott. Ich habe einen Gott an meiner Seite. Stellt euch das vor. Ihr. Ich bin euer Gott. Eigentlich, ich war diese Woche zur Schulung. Diplomatie von der Firma aus. Ne? Da wurde uns gelehrt, eigentlich dieses Satz, dieses Wort soll man nicht benutzen, weil eigentlich ist eigentlich Mist. Ich bin dein Gott. Mensch, du brauchst keine Angst zu haben. Herrlich dieses Lied. Ich bin dein Gott. Ich gehe mit dir durchs Leben, von klein auf. Keiner kennt uns so gut wie Gott. Keiner kennt die verborgensten Gedanken in dir. Die Verletzungen, die du vielleicht nicht mit deinem Ehepartner gestehst. Das kennt aber Gott. Gott kennt deine Ängste, die du keinen sagst. Gott weiß das. Manchmal schämt man sich ja auch für Ängste, ne? Weil ich gerade erzählt habe von dieser Schule, müsst ihr euch mal reinziehen. Ne? Haben dieser Referendar, ne, bei der Schulung hat uns einen Tipp gegeben, wenn es mal richtig schlecht geht, wenn wir mal durchhängen, ein Tief sind, dann macht er so, dass er sich in ein Klo einschließt und so macht. Ohne Witz. Das würde die Muskeln hier oben entspannen, die Muskeln, die fürs Lächeln verantwortlich sind. Und das würde in den Gehirn signalisieren, Glückshormone ausschütten. Alter Schwede, hört doch mal zu, was ist denn das? Stellt euch mal das Bild vor, du gehst zu Hause im Klo. Was sollen wir machen, wenn wir durchhängen? Beten. Beten. Und nicht grinsen. Ja? Vom Klosteckel stehen. Und wir haben einen Gott an unserer Seite. Aber oft ist es so, dass uns jemand versucht einzureden, dass es so dunkel wie um dich herum ist, bei keinem anderen ist. Dass so verzückt wie dein Leben ist, ist es bei keinem anderen. Kennt ihr diese Gedanken? Und so schwer wie du tragen musst, muss auch kein anderer. Und dann geht es ganz schnell, dass wir diesen Gedanken nachgehen und uns von diesen Gedanken leiden lassen. Ich bin der Herr, dein Gott. Ist alles noch schön. Und jetzt kommt der dritte Teil von diesem Satz. Du sollst. Nicht kannst du mal, mach doch mal. Nicht so anti-autoritär, aber manche Kinder auch. Bitte, kannst du mal. Nein, du sollst. Wie geht's weiter? Keine anderen Götter haben neben mir. Das sagt Gott, das sagt der liebe Gott. Haben wir eine Ahnung davon, wer über uns wacht? Haben wir eine Ahnung davon, welche Hand eine Handbreit über uns schwebt? Wir haben Angst vor Krieg, wir haben Angst vor Terror, wir haben Angst vor Arbeitslosigkeit, Angst vor Krankheit, Angst vor Gott sollten wir haben. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, ist er ziemlich autoritär, dieser Gott. Ne? Wo wir heute so gehört kriegen, ist alles, alle Götter sind gleich, die Buddhisten, die Islamisten und alle haben ihren gleichen Gott. Nee, das sagt Gott nicht. Gott sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst. Klare Ansage, ne? Wenn mein kleiner Mann hier ist, wäre, ne, da würde er jetzt wieder feixen, mein Sohnemann. Weil so 13-jährige Jungs, ne, die haben es so drauf, ne, die versuchen dann immer irgendwo einen Vorder dort auszuhebeln. Ne? Wahrscheinlich doch deswegen zu viel Hormone jetzt im Alter, ich weiß es nicht. Dass der kleine Kerl immer versucht, mich ein bisschen zu stecheln. Ne? Da kommen dann solche Sprüche, hey Freund, ich bin ja eh stärker wie du. Ja? Und immer so ein bisschen ran. Und gestern ging ganz leise bei uns die Kammertür auf, weil so ein Mann muss durch die Schlafstube bei mir durch, um rauszukommen aus seinem Zimmer. Und ich merkte, wie einer rausschlich. Und ich sage, du gehst ins Bett, das Handy bleibt in der Wohnstube liegen. Zack, auf den Absatz und kehrt. Da gab es keine Diskussion. Weil ab einem gewissen Punkt weiß mein Sohnemann auch, jetzt ist Schluss mit lustig. Ne? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wenn Gott einmal in deinem Leben spricht, und du, dann solltest du dich dran halten. Dann ist das kein Tyrannisieren von Gott oder irgendwo anders, sondern dann hat Gott dich im Blick. Dann wird Gott dich bewahren. Oder wird Gott zulassen, dass du Dinge erlebst, die dich vielleicht stärker machen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, ist aber auch ein Hinweis, dass es ganz schnell Götter gibt, die sich neben Gott so ranschieben in deinem Leben. Da gibt es Götter, die ganz schnell mächtig werden in deinem Leben. Ich rede jetzt nicht mal so von Sucht. Das ist immer das große Paradebeispiel. Sucht, na, das kann ein Gott werden. Und das gibt auch schon ganz ehrlos. Ne? Die Arbeit kann ein Gott werden. Deine Arbeit kann ein Gott werden. Muss ich immer sehr aufpassen, weil ich da auch manchmal keine Grenzen kriege. Ne? Keine Grenzen merke. Meine Frau dann noch versucht, hoffnungsvoll mich dort zurückzuhalten. Ich weiß noch, vor 2 Jahren, ich bin so lange auf Arbeit gegangen, bis ich fast keine roten Blutkörperchen mehr hatte. Und früh auf Arbeit, ich habe manchmal nicht gewusst, wie ich über den Tag komme. Ich habe meiner Frau gar nicht gesagt, dass ich glühe vor Temperatur und dass es mir hundeelend geht. Selbst als sie mich dann an diesen einen Donnerstagmorgen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus geschafft haben, weil ich so einen Schüttelfrost hatte, dass ich gar nichts mehr machen konnte und kurz vor Krankenhaus war es weg. Und ich sagte zu den 2 Sanitätern, ich könnte mich nach Hause fahren, ich muss auf Arbeit. Weil es geht ja nicht um den König auf Arbeit, ne? Der König muss ja auf Arbeit sein, ne? Das ist ja der wichtigste Mann in der Firma. Ich tue das bitte überspitzen, das geht ganz schnell, dass Dinge in deinem Leben so wichtig werden, dass Gott irgendwo vergessen wird. Auto kann sehr schön sein, ich habe auch gerne schnelle Autos und kann ein Gott werden. Geld, ne? Mammon. Ich war erschrocken, als ich jetzt die Zahlen gelesen habe, wie viel christliche Männer mit Internetpornografie ein Problem haben. Das ist ziemlich krass. Und las von einem Pastor, der davon nicht loskam und in seinem Büro sich diesen Dreck, sag ich mal, reinzog und seine Frau im Nachbarzimmer die Wäsche bügelte für seinen Sonntag. Und der ekelt vor sich, er hat geschrieben, er ekelte sich vor sich selber. Das sind Götter, die sind gefährlich. Das sind Götter, die sind nicht barmherzig, weil die Götter, die geben nicht Ruhe. Die Götter machen dich kaputt, bis du nicht mehr kannst. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Bin ich wieder bei meinem 13-jährigen Sohnemann, der jetzt immer gesagt hat, wenn ich 18 bin, dann gehe ich feiern. Ja, ich will dann immer sofort meine Frau, erst 13, bleib ruhig, ne? Wurde dann sofort, ne? Ich will dann feiern, weil er so ein bisschen auf der Meinung ist, ich war es damals auch, ne? Als Christ ist ja eigentlich alles ein bisschen langweilig im Leben. Alles ist verboten, was fetzt. Nicht darf man, überall muss man aufpassen. So war damals auch mein Gedanke von Christ sein. Ne? Sobald du dich bekehrst, Jonas, müsste klar sein, dann ist alles nur noch grau. Langweilig. Darfst eigentlich gar nicht mehr. Darfst nicht fortgehen, darfst dies nicht und darfst das nicht. Ich habe nie etwas vermisst, als ich mein Leben Jesus gegeben habe. Nie etwas vermisst. Im Gegenteil, das, was ich jetzt tue, das hätte ich mir damals nicht träumen lassen. Weil ich war eigentlich gehemmt. Ich konnte nicht reden vor vielen Leuten. Ihr hättet mich mal in der Schule erleben sollen, als ich ein Gedicht aufgesagt habe. Das war ein Horror für mich. Und jetzt brennt es in mir. Jetzt will ich von Gott erzählen. Weil Gott ändert dein Leben. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ach Jonas, hör auf. Ich bin jetzt schon älter. Was sollte da noch passieren, ne? Für Gott gibt es keine Altersgrenze. Für Gott gibt es auch keine alten Menschen, die zu nichts mehr zu gebrauchen sind. Nein, für Gott ist jeder Mensch eine Waffe, sag ich mal. Ein Besitztum, mit dem er was machen kann. Du sollst Salz sein auf dieser Welt. Wo steht denn drinne, dass du nur bis 50 sein sollst? Wer sich mal mit dieser Frau Brian beschäftigt hat, kennt ihr diese? Brian müsst ihr euch mal reinziehen. Die ist mit weit über 60 ist die erst aufs Missionsfeld gezogen. Alter Schwede, für Gott gibt es keine Altersgrenzen. Du kannst nicht zu jung sein, du kannst auch nicht zu alt sein. Gott gibt dir Power. Gott sprach das zu dem Volk Israel, wo die Reise losging, ins gelobte Land. Kaum als er Ägypten verlassen hat, sprach Gott, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben dir haben. Ich habe dich aus Ägypten geführt. Das ist Prio 1 in unserem Leben. Ich bin dein Gott. Ich führe dich durchs Leben ins gelobte Land. Der letzte Vers heute, die letzte Strophe, herrlich, oder? Einmal werden wir bei. Steht schon fest, der Tag, wann du vor Gott stehen wirst. Und dann hat das hier alles ein Ende. Und bis dorthin, schön an der Hand des Herrn, oder? Wie sonst? Eigentlich ist es ein harter Text von diesem Jesaja. Und Jesaja ergriff auch sofort, ich bin hier eigentlich tot. Ich bin hier verloren. Aber wenn du das weiterliest, diese Geschichte. Ich lese mal Vers 6. Nachdem Jesaja gesagt hat, ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern, ich bin eigentlich des Todes. Da flog einer der Engel zu mir mit einer glühenden Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar geholt hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte, die glühende Kohle hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist weggenommen, dir sind deine Sünden vergeben. Gott vergibt dir das, was dich einmal hindern könnte, in den Himmel zu kommen. Jetzt machen wir mal den Himmel nicht so niedlich, wie wir es manchmal so kennen, der Alois auf der Wolke, der rumflucht und alles Quatsch. Himmel, vor diesem neuen Himmel, auf dieser neuen Erde, da kommt nicht jeder rein. Da kommen nur die hin, die Gottes Kinder sind, oder? Könnt ihr da mitgehen? Gibt es eine schöne Geschichte von dem König in der Bibel, kennt ihr die Geschichte? Der dort alle einlädt zu einer Feier, alle kommen dorthin und sitzen am Tisch und dann kommt der König und guckt so, läuft dort durch die Reihen durch. Und da hat es einer geschafft. Da sitzt nicht mit einem neuen Kleid dort. Kannst du nachlesen. Alle haben weiße Kleider an und einer hat es geschafft, weiß nicht, wie er das geschafft hat. Vielleicht doch irgendwo ein gewiefter Anwalt gewesen, irgendwo reingekommen und der Herr, die Bibel schreibt, der Herr geht durch die Reihen und sieht diesen Mensch. Und er sagt zu ihm, wie bist denn du hier reingekommen? Und da kannst du nachlesen, da gibt es keinen Rechtfertigen. Dieser Mensch hat nicht die Chance oder die Möglichkeit, sich zu rechtfertigen. Die Frage ist, wie bist du hier reingekommen? Und dann wird er rausgeworfen. Er wird rausgeworfen. In die Finsternis, schreibt die Bibel, wo Heulen und Zähneklappen ist. Also kannst du sicher sein, das geht gerecht zu. Einmal im Himmel. Dort gibt es kein Drucksen. Dort gibt es kein Feilschen. Dort gibt es ja kein Handeln. Gehörst du zu Gott oder gehörst du nicht zu Gott? Glaubst du an seinen Sohn oder glaubst du nicht an seinen Sohn? Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Herrlich. Ich habe jetzt ein Schreiben gekriegt mal, da war das auch so eingeschrieben, mit diesem Glauben. Es reicht einfach nur zu glauben. Weil manchmal denkt man ja, ich muss schon, ich denke auch schon von mir, ne? Jonas, du müsstest eigentlich ein bisschen mehr, ne? Und noch ein bisschen mehr, und noch ein bisschen mehr. Du musst nur glauben. Glauben. Glauben, dass der Sohn Gottes für dich am Kreuz gestorben ist. Das gebe ich euch als Hausaufgabe mit nach Hause. Hört mal in euch rein. Glaubt ihr das? Glaubst du, dass der Sohn Gottes für dich gestorben ist? Bin ich gespannt, ob ihr zu derselben Antwort kommt wie ich. Ich habe mich wirklich mal hingesetzt zu Hause und habe mal in mich reingehört. Glaub ich, dass der Sohn Gottes hier war, existiert hat, am Kreuz starb für mich? Glaube ich das? Wisst ihr, zu was von Punkt ich zum Schluss ich gekommen bin? Ich glaube das so fest, wie dass ich weiß, dass ich, wenn ich nicht atme, sterben werde. Das gehört für mich so dazu, wie das Atmen. Für mich gibt es da keinen Zweifel, dass Jesus da war und für mich an diesem Kreuz hing. Zweifelst du? Glaube ich nicht. Das gibt für mich keinen Zweifel. Jesus, ne? Ich habe manche Filme mag ich nicht, diese von Jesus, so diese Jesus-Filme. Da wird Jesus immer gezeigt, so längere Haare, ne? So leicht blond, ne? So schmollschultrig, immer lieb, immer nett. Das kommt manche Filme so. Ne? Jetzt gibt es aber mal eine Beschreibung von Jesus, die hat sein Jünger erlebt in der Offenbarung, die möchte ich euch mal vorlesen. Offenbarung 1, Vers 10 bis 18, da schreibt nämlich Johannes, an einem Sonntag ergriff mich der Geist Gottes, ich hörte hinter mir eine gewaltige, durchdringende Stimme wie eine Posaune. Schreib alles auf, was du siehst und sende das Buch an die 7 Gemeinden, nach Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Ich drehte mich um, weil ich sehen wollte, wer zu mir sprach. Da sah ich 7 goldene Leuchter. Mitten zwischen ihnen stand einer, der wie ein Mensch aussah. Er hatte ein langes Gewand an und um die Brust trug er einen goldenen Gürtel. Seine Haare waren so hell wie reine Wolle, ja leuchtend weiß wie Schnee. Seine Augen glühten wie die Flammen eines Feuers. Die Füße glänzten wie flüssiges Gold im Schmelzofen und seine Stimme dröhnte wie ein tosender Wasserfall. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, doppelschneidiges Schwert. Sein Gesicht leuchtete strahlend hell wie die Sonne. Als ich das sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und ich bin der Lebendige, ich war tot, doch nun lebe ich für immer und ewig. Und ich habe die Macht über den Tod und das Totenreich. Das sieht Johannes, als er Jesus wieder sieht. Das muss so erschreckend für ihn gewesen sein, das Bild, dass er wie tot zu seinen Füßen fiel. Also verabschieden wir uns von diesem Bild, dass Jesus wieder als so einfacher Mann kommen wird. Wie wird Jesus wieder kommen? Auf einem weißen Pferd. Und mit ihm die Engel. Und dann ist hier was los. Jesus wird nicht wiederkommen als kleines Kind in der Krippe, als Lamm Gottes. Er kommt wieder als Löwe. Du hast jemand an deiner Seite und dein Glauben bezieht sich auf einen, der Macht hat über den Tod und das Totenreich, der zur Rechten Gottes sitzt. Johannes war so erschrocken, da muss doch Jesus eigentlich gekannt haben. 3 Jahre ist er mit ihm rumgezogen, dass er wie tot runterfiel. Autoritär, ne? Das ist was. Wisst ihr, was mir am meisten in diesem Text gefällt? Dass Jesus sofort seine Hand auf ihn legt. Und was sagt er? Hab keine Angst, fürchte dich nicht. Wir sollen Gott fürchten. Eine gesunde Furcht. Gott steht über den Dingen. Und Gott hat eine ganz andere Sichtweise von all dem, wie wir hier, wie wir kleine Menschen. Wir werden in der Bibel oft als Dampf bezeichnet. Was ist der Mensch? Ein Dampf, ein Staubkorn. Alles so Bezeichnungen aus der Bibel. Und doch schickt Gott seinen Sohn hierher zu uns Dampf und Staubkörner. Wie liebt uns Gott? Wie liebt uns Gott? Dass er sogar seinen eigenen Sohn hierher schickt und umbringen lässt für uns. Mensch, Reinhard, warum kniest du so wenig beim Beten? Mensch, warum knie ich so wenig? Knien wir beim Beten nieder? Selten, ich mache selten, muss ich ehrlich gestehen, ich mache selten. Hat sowas Demütigendes, also, als Männer fällt es einem da manchmal ganz besonders schwer. Ich weiß nicht, Frauen geht es vielleicht eher dort, Frauen sind da gefühlsbetonter, aber Männer, wenn man dann noch so auf einer so poltriger ist wie ich, ne, da fällt das schon manchmal schwer. Aber wir werden die Knie beugen müssen. Und mich merkt manchmal, wie gut mir das tut, wenn ich doch das Knie beuge. Was erkenne ich damit an? Er ist Herr. Er ist Herr. Ich bin ein Mensch, er ist Herr. Die Bibel sagt, er hat mich geschaffen. Er hat mich gesehen, noch im Mutterleib hat Gott mich gesehen. Er ist Herr. Ich habe jetzt einen Bericht gelesen von Pastoren-Ehepaar als Ratschlag an Ehepaare. Wenn sie sich richtig streiten, soll ja vorkommen, dass Ehepaare sich streiten, dann haben die zwei ein ganz einfaches Mittel. Wenn der Streit am höchsten ist, am kochendsten ist, soll ja auch vorkommen, dann treffen die sich am Ehebett, einer rechts, einer links, dann knien die sich dort nieder und fangen an zu beten. Boah. Haben wir noch nicht geschafft. Ist das herrlich? Knie beugen. Fürchte dich nicht. Ich bin bei ihr, bei euch, alle Tage, bis ans Ende der Welt. Eine Furcht ist gut. Vor was bewahrt einen die Furcht? Dummheiten zu machen, oder? Manchmal ist es verlockend. Meistens ist für Kinder das am verlockendsten, was verboten war. Ne? Ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe mit dem Fahrrad, was ich zu Weihnachten kriegen soll. Da habe ich das mal erzählt. Ich sollte mal zu Vorratsweihnachten kriegen. Ich habe mich drauf gefreut, ne? Und habe das Ding dann in den Bodenkammer gesucht mit Dietrich. Aufgemacht. Dann immer mal so draufgesetzt vor Weihnachten. Oh, war schön, das Vorrat. Aber wisst ihr, wie bescheiden das war am Heiligabend, wo das Vorrat dann in der Wohnstube stand? Wo ich so tun musste, als ob ich mich drüber freue. Und eigentlich schon x-mal da drauf saß und schon jedes Detail kannte an diesem Fahrrad. Ich habe mich geschämt. Oh, ein schönes Fahrrad. Was verboten ist, ist auch gut so, wenn Gott uns das verbietet. Wir haben heute, wir haben heute eine Gemeindestunde und wir haben dort ein paar Punkte, die sind nicht gut. Da geht es auch um Gemeindemitglieder, die diesen Weg Gottes verlassen haben. Die andere Partnerschaften eingehen, obwohl sie verheiratet sind. Und da musste ich mir in einem Gespräch sagen lassen, ein harter Satz, wir sollten uns doch mal an der Welt orientieren. Es gibt so viele Christen, die in der Kirche gehen, auch wenn sie nicht verheiratet sind und auch wenn sie mit neuen Partnern und die Kirchen akzeptieren das. Wisst ihr was, ich war für einen Moment erstmal sprachlos. An was orientieren wir uns heutzutage? An dieser Welt? Oder orientieren wir uns an Gott? Wir orientieren uns an Gott, weil an dieser Welt kannst du dich eigentlich nicht mehr orientieren, oder? An dieser Welt, was willst du dich da orientieren? Schaut euch den neuen Präsidenten Amerika an, der überhaupt kein Benehmen mehr hat. Soll ich mich an so einen Menschen orientieren? Ich orientiere mich an Gott und seinem Wort. Israelische Kinder müssen, bevor sie aus den Ferien zurückkommen, ist der erste Satz ein bestimmter Bibelvers. Ich kriege ihn jetzt nicht zusammen, aber da wird zum Beispiel erzählt, dein Wort ist süßer als Honig. Gibt es einen Bibelvers, die sagen die israelischen Schüler am Anfang des Schuljahres auf und die müssen dort ganze, dein Wort ist süßer als Honig. Das Wort Gottes ist süßer als Honig. Manchmal ist es schwer zu verdauen, aber im Endeffekt ist es süßer als Honig, weil es etwas erzählt davon, wie wir uns benehmen sollen. Wie wir hier durch diese Welt kommen, ohne groß Schaden zu nehmen. Es wird immer wieder schwer sein, du wirst immer wieder an Grenzen stoßen und es wird immer wieder Steine in deinen Weg geben. Große Steine. Manchmal Steine, wo du denkst, du kommst nicht drum rum. Aber ich sag dir eins, ich kann dir versprechen, wenn du mit Gott gehst, dann werden auch die größten Gebirge in sich zusammenfallen. Dann wirst du die Kraft kriegen, Dinge zu tun, die du dir gar nicht vorstellen kannst. David steht so in Hühne entgegen, ne? Mit einer Steinschleuder und 3 Kieselsteinen. Was sagt David? Du kommst mit Schwert und Rüstung, ich komme mit meinem Gott. Deshalb bitte ich euch, geht durch dieses Jahr, geht durch euer Leben mit diesem Gott. Ich bin. Mit nichts anderem. Wir gehen jetzt über ins Abendmahl. Ich freue mich aufs Abendmahl. Ich habe mich schon die ganze Woche drauf gefreut, ich will mich ehrlich sagen. Weil hier bekunde ich öffentlich, auch vor euch, ich warte auf diesen Herrn. Ich glaube an diesen Herrn. Oder? Warum nehmen wir das Abendmahl? Wir sollen das tun zu seinem Gedächtnis. Ist das nicht herrlich? Und Jesus sagt, ich werde nie wieder davon trinken, bis ihr bei mir seid. Bis ihr bei mir seid. Das ist doch eine Zukunft, oder? Er wird einmal bei mir sein. Heute haben wir es gesungen, du wirst deine Mutter wiedersehen. Ja, das ist doch herrlich. Es gibt kein Verlorensein für Jesus, Kinder Gottes. Wir haben so das Ritual, wenn bei uns bei Beerdigungen, da haben wir noch so einen kleinen Chor, die singen ein wunderschönes Lied. Meine Heimat ist dort in der Höhe. Ja, da geht ein Lachen über die Gesichter. Meine Heimat ist dort in der Höhe. Hier, das muss sein. Ich bin hier hergestellt. Ich war hier auch arbeiten, ich werde tun, ich werde machen, ihr auch. Aber unsere Heimat, die ist dort in der Höhe, oder? Doch nicht hier. War eine schlimme Heimat. Meine Heimat ist dort in der Höhe. Lasst uns Abendmahl feiern und ich bitte die Brüder nach vorn, die das Abendmahl mit austeilen.